Stimmung und Emotionen werden auch durch Hormone ganz entscheidend beeinflusst. Da denke ich jetzt auch ein bisschen an das Serotonin, vielleicht auch an das Dopamin, die Glückshormone sozusagen, die Antriebshormone, aber auch tatsächlich die geschlechtsspezifischen Hormone, die durchaus auf die Psyche einwirken.
Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode. Hormone sind heute unser Thema. Wir wollen heute klären, wie Hormone gebildet werden, wie sie unseren Körper quasi steuern können, aber natürlich auch, welche Möglichkeiten der Störung und Probleme es im Hormonhaushalt geben kann, was man dann Konkretes tun kann, medizinisch auf naturheilkundlicher Basis. Darüber möchte ich heute gerne sprechen, nicht alleine, zusammen mit Birgit Schiffmann. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Frau Schiffmann, Sie sind Heilpraktikerin in eigener Praxis in der Nähe von Freising, war richtig?
Ja, in Zolling bei Freising. Das ist in der Nähe vom Flughafen, ja.
Und Sie sind aber, und das finde ich sehr interessant und sehr wichtig, auch immer die Perspektiven, die wir versuchen einzunehmen, auch in erster beruflicher Laufbahn Fachkraft für Anästhesie und Intensivpflege.
Ja, genau.
Sie sind also wahrlich eine Experte mit dem Blick heute darauf, dass wir Hormone aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und wie man eben hormonellen Störungen auch begegnen kann. Und insbesondere die naturheilkundliche Behandlung von hormonellen Störungen in unterschiedlichen Lebensphasen, ob jetzt eben in der Pubertät beispielsweise, während der Schwangerschaft, in den Wechseljahren, ist etwas, was Sie therapeutisch sehr begleitet.
Ja, ich arbeite sozusagen in zwei medizinischen Welten. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber mein Anliegen ist es auch, zwischen diesen beiden Welten, Schulmedizin, Naturheilkunde, so eine Brücke zu schlagen, eine sinnvolle Brücke zu schlagen. Und dann ist das eigentlich ein sehr schönes, ergänzendes Arbeiten, unterstützend, komplementär. Und ja, dann kann man auch trotz unterschiedlicher Herangehensweise der beiden Fakultäten sozusagen dann sehr schöne Erfolge für die Patienten erzielen. Und das ist so mein Hauptanliegen in der Praxis. Und so kann ich eben beide Sachen miteinander verbinden. Das ist dann für mich zumindest der Königsweg, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, auch die schulmedizinische Seite da mit einzubeziehen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Vorteile durch meine medizinische oder schulmedizinische Tätigkeit und Ausbildung. Ich habe natürlich viel medizinisches Wissen, was mir dann auch zugute kommt, worauf ich dann die Naturheilkunde auch aufbauen kann, was ich dann halt auch miteinander verbinden kann.
Ja, und diese Verbindung Medizin und Naturheilkunde, genau darauf wollen wir einschauen bei diesem sehr spannenden Thema Hormone, weil jeder hat davon schon mal irgendwie gehört. Einigen ist es vielleicht auch bekannt. Die einen oder anderen haben vielleicht auch Diagnosen in der Richtung hormonelle Störung. Millionen von Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Wir wollen gleich einmal erst klären, was überhaupt Hormone dann wirklich sind. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen Erkrankungen haben, die sich auf den Hormonhaushalt beziehen. Ich mache nur mal so ein paar Erkrankungen auf, ob Schilddrüsen unter- oder Überfunktionen beispielsweise, Störungen bei den Sexualhormonen, Östrogenhaushalt beispielsweise oder Progesteronmangel, zu viel Östrogen als ein wichtiges Thema. Genau darauf wollen wir schauen. Aber letztendlich gehören ja auch Erkrankungen wie die Insulinresistenz zum Beispiel, also auch eine hormonelle Störung, letztendlich auch mit dazu.
Ja.
Also lassen Sie uns einmal starten. Was genau sind Hormone und warum sind sie für uns gesamt für die Gesundheit, aber auch für unser Wohlbefinden so entscheidend?
Ja, die Hormone, das sind winzige Teilchen mit großer Macht. Also es sind chemische Botenstoffe, kleine Moleküle, die aber sehr, sehr wichtig sind. Sie dienen sozusagen als Überträgerstoffe des Körpers. Und dabei spielen sie eine ganz wichtige Rolle bei der Informationsübertragung zwischen den einzelnen Organen, aber auch zwischen den einzelnen Stoffwechselvorgängen. Also sie haben sozusagen an jedem Stoffwechselvorgang, an jeder Organ Tätigkeit ihren Anteil und entsprechend wichtig sind sie und entsprechend anfällig ist aber auch das System, wenn die Hormonlage irgendwie in Schieflage geraten ist.
Okay. Hm?
Zum Beispiel brauchen wir das für den Stoffwechsel, um die Stoffwechselregulation da im Lot zu halten, aber auch für die Entwicklung und Wachstum schon im Mutterleib sind die Hormone ganz, ganz wichtig. Natürlich auch die Sexualhormone, die Sie ja schon angesprochen haben, Östrogen, Progesteron und Testosteron, um nur die wichtigsten zu nennen. Ja. Stimmung und Emotionen werden auch durch Hormone ganz entscheidend beeinflusst. Da denke ich jetzt auch ein bisschen an das Serotonin, vielleicht auch an das Dopamin, die Glückshormone sozusagen, die Antriebshormone, aber auch tatsächlich die geschlechtsspezifischen Hormone, die durchaus auf die Psyche einwirken, ja, im Positiven wie im Negativen.
Also ein sehr komplexes System und Sie haben es gerade schon gesagt, sehr stark auch beeinflussbar. Vielleicht ist das, wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt unterschiedliche, Sie sagten das, Moleküle, also Botenstoffe, die an Organen irgendetwas auslösen können. Lassen Sie uns da mal einen Blick drauf wenden, wie dann letztendlich Hormone produziert werden und wie sie im Körper gesteuert werden.
So die Hormonproduktion, das ist also ein ganz spannendes Thema. Also da gibt's sozusagen eine Hierarchie der Hormone. Ja, wir fangen dann beim Hypothalamus an und gehen dann weiter zu der Hypophyse, zu der Hirnanhangsdrüse. Das ist sozusagen der Chef, die Masterzelle und die stimuliert dann die weiteren Organe, also die Schilddrüse, die Nebenniere, auch die Bauchspeicheldrüse und natürlich unsere Geschlechtshormone, also Eierstöcke bei der Frau, Hoden beim Mann. Und das ist nach einem ganz bestimmten Regelkreis dann gesteuert. Eine ganz diffizile Angelegenheit und die sehr gut funktioniert, wenn es keine Störungen gibt. Aber wenn die ersten Störungen eintreffen, kann das schon enorme Auswirkungen auf den gesamten Mechanismus, Körpermechanismus haben, weil alle hormonelle Regelkreise greifen ineinander über. Es gibt da ganz viele Schnittmengen. Also wenn ich die Schilddrüse betrachte, muss ich auch die Nebennieren betrachten. Wenn ich die Geschlechtshormone betrachte, habe ich auch wieder einen Bezug zu der Schilddrüse. Und so spielt alles ineinander über und entsprechend genau und ursächlich muss man es auch angehen. Sonst funktioniert es nicht.
Wenn wir diese Regelkreise einmal betrachten, Sie haben gerade schon diese Strukturen genannt, also im Gehirn, Hypothalamus, ein zentrales Organ, das bekommt quasi Informationen von außen, weil die Hormone werden ja dann nicht einfach nur so losgelöst oder produziert. So die, das heißt, es gibt wie einen Sinnesreiz, der von außen kommt, ob man es sieht, riecht, hört, schmeckt, ertastet, man nimmt etwas wahr. Dann geht es weiter zu dieser besagten Hypophyse und dann letztendlich zu dem eigentlichen Zielorgan.
Ja, genau.
Und die Hormone selbst der im Zielorgan, Sie haben jetzt genannt die Schilddrüse beispielsweise oder die Nebenniere. Bei der Schilddrüse werden Schilddrüsenhormone gebildet, bei der Nebenniere Stresshormone beispielsweise.
Ja, genau.
oder
Cortisol.
Das Cortisol. Wie funktioniert es dann, dass dann nicht dauerhaft weiter produziert wird?
Ja, da gibt's ein ganz ausgeklügeltes Feedback-System, ein Feedback-Mechanismus. Also wenn die Hypophyse jetzt sozusagen die Information bekommt von der Schilddrüse, wir haben zu wenig Schilddrüsenhormone, wird die Hypophyse entsprechende Hormone ausschütten, die die Schilddrüse stimuliert. Mhm. Kommt jetzt aber die Info, genug Schilddrüsenhormone, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, dann gibt es sozusagen eine negative Rückkopplung, die der Hypophyse dann zeigt, Achtung, jetzt ist genug, wir drosseln ein bisschen die Stimulation und warten ab, bis es wieder gebraucht wird. Und so funktioniert es halt mit allen diesen Drüsen, also eine positive Rückmeldung oder eine negative Rückmeldung, wenn also genug vorhanden ist oder gar zu viel.
Und Sie haben einen wichtigen Punkt genannt, es geht quasi in nicht nur in der Hierarchie von oben nach unten, sondern auch unterhalb der Organe. Und Sie sagten auch, es ist wahrscheinlich dann auch im Diagnostischen wichtig, darauf zu achten, wenn es irgendwie hormonelle Störungen gibt. Haben Sie mal so ein paar, wie ich nenne es mal, Symptome, die jetzt typischerweise mit hormonellen Störungen einhergehen würden, die in Verbindung stehen würden mit einer hormonellen Verschiebung, also ein zu viel, ein zu wenig?
Ja, da gibt's ja ganz vielfältige Symptome, die sich teilweise auch sehr ähneln, was die Sache dann bei der Diagnostik manchmal ein bisschen schwieriger macht. Also klassischerweise weibliche Hormone, Menopause oder Prämenopause, also die Beschwerden, die die Frauen dann haben mit Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit. Aber es können auch Kopfschmerzen sein, Gelenkschmerzen, die man vielleicht nicht in erster Linie mit einem Hormonmangel in Zusammenhang bringt, zum Beispiel Gelenkschmerzen. Ja, manche Patienten haben Gelenkschmerzen und wenn man dann weiter schaut, ist die Ursache gar nicht so sehr der Bewegungsapparat, sondern vielleicht ein Progesteronmangel oder beides. Ja, muss man dann sozusagen ein bisschen wie so ein Mosaik zusammensetzen. Dann gibt's natürlich die Nebenniere, also der Ort der Cortisolproduktion. Also Cortisol ist ein Hormon, was in stressigen Zeiten ausgeschüttet wird. Aber genau das ist ein bisschen das Problem unserer Zeit, oft zu viel. Und ein zu viel an Cortisol hat eine ganz unangenehme Wirkung, sowohl auf die weiblichen und männlichen Geschlechtshormone, kann aber auch die Schilddrüse ganz negativ beeinflussen, und so weiter. Die Schilddrüse ihrerseits, kann man sagen, wenn die nicht richtig funktioniert, gibt's auch Hitzewallungen und Herzklopfen und schlaflose Nacht. Und dann liegt's vielleicht nicht ausschließlich an den Geschlechtshormonen, sondern vielleicht produziert die Schilddrüse zu viel, T3, T4, die Schilddrüsenhormone, die klassischen, und das Feuer brennt sozusagen lichterloh. Oder umgekehrt, eine Antriebslosigkeit, vielleicht sogar ein bisschen zu einer Depression, kann psychische Ursachen haben, aber es kann auch an einer Hypothyreose liegen, an einer Schilddrüsenunterfunktion. Da ist alles runtergefahren. Ich erkläre das immer so ein bisschen. Bei der Unterfunktion ist nur noch so ein kleines Klimmen im Feuer. Und bei der Überfunktion lodert es, ist fast ein bisschen unkontrolliert. Aber diese ganzen Symptome sind oft nicht ganz spezifisch, so dass man schauen muss, was ist jetzt der eigentliche Ursprung oder wo sind die Schnittmengen? Und da kann man dann ansetzen.
Wäre dann die hormonelle Diagnostik sehr zu Beginn bei ihrer Therapie oder diagnostischen Maßnahmen? Das heißt, ist das ein Punkt, wo Sie immer mit drauf schauen würden, wenn wir gerade so bei den unspezifischen Symptomen beginnen?
Ja, eigentlich auf jeden Fall. Also natürlich in erster Linie steht da mal eine ganz ausführliche Anamnese, aber da erfährt man ja schon sehr viel. Und ich habe natürlich überwiegend Frauen, auch so mittleren Alters sind so mein Patientenklientel. Und da kann man schon so ein bisschen schauen, in welche Richtung geht's. Und wenn man dann auch gezielt nachfragt, kriegt man dann auch entsprechende Informationen. Und wenn ich dann irgendwie den Verdacht habe, dass es auch sehr hormonell bedingt sein kann, dann gehe ich dieser Spur sozusagen dann nach und dann mache ich zum Beispiel einen hormonellen Speicheltest über ein großes Labor. Und da weiß ich ja dann sofort, gibt's da eine Störung, gibt's da ein Missverhältnis, eine Östrogendominanz oder ein Progesteronmangel oder wie es auch immer aussieht. Damit kann man dann arbeiten, da kann man dann schon mal ansetzen.
Und ist daraus auch erkennbar, ob eine Dominanz beispielsweise von Östrogen oder Progesteronmangel dann sich auf eine Wechselwirkung zu einem anderen Hormonsystem quasi mitbezieht oder auch eine, ich weiß, Sie sind Expertin auch im Bereich der Vitalstoffe, also vielleicht fehlen auch bestimmte Mikronährstoffe an der Stelle, den Umwandlungsprozess beeinträchtigen. Wie gehen Sie da weiter vor?
Ja, also ich arbeite in meiner Praxis auch viel mit der Bioresonanzanalyse und dann auch Harmonisierung, aber in dem Fall kommt dann die Bioresonanzanalyse, ist da sehr hilfreich. Also ich kann entweder übers Labor viele Vitalstoffe testen, dann habe ich also eine genaue Zahl, aber ich kann auch über die Bioresonanz schon erkennen, ob es in den Vitalstoffen ein Mangel gibt. Also, wie Sie schon gesagt haben, Vitamine, wenn die fehlen, vor allen Dingen Vitamin B6, B12, die ganz, ganz wichtig sind für die Hormonproduktion. Muss man da schon mal gleich ansetzen. Oder auch die Aminosäuren sind enorm wichtig. Wenn da ein Mangel ist, fehlt einfach der Baustein. Mhm. Und als erstes, ehe man dann mit irgendwelchen großen Therapien anfängt, schaue ich dann, dass die Vitamin- und Aminosäurebilanz einfach mal ausgeglichen ist. Ich muss dem Körper ja erstmal Bausteine liefern, damit er auch regelgerecht die Hormone produzieren kann. Das ist oft schon ein ganz großer Part bei der Therapie. In manchen Fällen sogar, vielleicht auch bei jüngeren Frauen, reicht das schon aus. Muss man gar nicht viel weitergehen. Der Körper kriegt genug Stoff sozusagen geliefert und kann nochmal die Produktion regelgerecht dann durchführen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Wir haben jetzt schon so ein paar auch Störungen, das heißt einzelne Drüsen angesprochen. Wir haben über Veränderungen, Symptome gesprochen. Wenn wir das mal so in so ein paar Krankheitsbilder zusammenfassen, also Schilddrüsenprobleme, Überfunktion und Unterfunktion, beides quasi entweder ein zu viel oder ein zu wenig an Schilddrüsenhormonen. Dann gibt es auch andere Erkrankungen wie das polyzystische Ovariarsyndrom beispielsweise oder Endometriose. Aber auch Erkrankungen, die nicht im ersten Blick mit hormonellen Veränderungen in Verbindung stehen, wie Burnout beispielsweise. Oder das Thema auch nochmal im Speziellen zu viel Cortisol, zu wenig Cortisol, also zu viel Stresshormone, zu wenig Stresshormone, Östrogendominanz haben Sie gesagt. Welche hormonellen Probleme begegnen Ihnen am häufigsten in Ihrer Praxis? Und dann können wir gerne nochmal gezielter auch nochmal auf die Ansätze und auch naturheilkundliche Seite mit eingehen.
Ja, also ich sehe ganz häufig bei den Frauen tatsächlich, die dann so eben um die Menopause, Perimenopause so kommen, sehe ich ganz häufig einen Mangel eben an Progesteron und nicht an Östrogen, wie das viele Jahre vorher so propagiert wurde. Das war so eine irrige Annahme, dass wenn die Frauen in den Wechsel kommen, haben sie zu wenig Östrogen und sind dann schlecht gelaunt und es geht ihnen nicht gut und Hitzeballon, all das, was man so kennt. Aber es hat sich gezeigt, dass es oft gar kein Östrogenmangel ist, sondern ein Progesteronmangel, der ja schon quasi in den Mitte der 30er Jahre, Lebensjahre anfängt und sich dann so fortführt. Also das sehe ich dann oft und da muss man natürlich auch schauen, dass man vielleicht irgendwie naturheilkundlich oder vielleicht sogar mit bioidentischen Hormonen da unterstützt. Es wäre natürlich dann fatal, was früher oft gemacht wurde, auch in Unkenntnis dieser Tatsache, dass dann bei jeglichen hormonellen Störungen der Frau Östrogene gegeben wurden. Damit habe ich das Problem ja noch verschärft. Sie hatten eh eine Überöstrogendominanz und ich habe noch Östrogene gegeben. Und dann habe ich das ganze Problem ja noch viel schlimmer gemacht.
Das ist sehr interessant, weil jetzt gehen wir mal auf einen anderen Lebensbereich, gar nicht mal nur in den Wechseljahresbereich rein, sondern auch die hormonelle Behandlung bei jungen Frauen, gerade zu Beginn der Pubertät, die quasi auch Östrogenpräparate bekommen, um den Östrogenhaushalt zu beeinflussen und symptomatisch vielleicht Beschwerden im Rahmen der Menstruation vielleicht auch, ich sage mal, zu überdecken, aber dem ursächlichen Mechanismus noch gar nicht näher gekommen sind.
Ja, wie Sie gesagt haben, das überdeckt die eigentliche Sache nur. Ursächlich ist da gar nichts passiert, ganz im Gegenteil. Es wird noch weiter störend eingegriffen, sozusagen. Ja, gerade jetzt bei jungen Mädchen, die dann, wie Sie sagen, sie spielen, glaube ich, so auf die Pilleneinnahme, die teilweise gegeben werden, damit die Haut schöner ist, damit es keine Regelschmerzen gibt, damit der Zyklus regelmäßig ist. Das ist aber alles quasi nur eine kosmetische Behandlung, die vielleicht, wenn man es ganz kurz sieht, ganz angenehm ist, aber auf die Dauer der Frau eigentlich nur schadet, weil sie in den normalen hormonellen Kreislauf eingreift. Und es kann sogar so weit gehen, dass daraus eine ungewollte Kinderlosigkeit entsteht, weil der Körper gar nicht mehr in der Lage ist, den normalen hormonellen Regulationszyklus selber aufzubauen. Er wurde ja sozusagen immer manipuliert. Und ein Teil der ungewollten Kinderlosigkeit ist sicherlich auch die Hormongabe schon in frühen Lebensjahren. Jahren.
Ist bei Kinderwunsch, ist das ein Thema bei Ihnen in der Praxis, dass viele mit
Ja, das ist auch ein Thema, ja. Und da muss man natürlich auch ganz genau schauen. Also da gehe ich auch folgendermaßen vor. Als erstes müssen auch wieder die Vitalstoffe und alles mal ausreichend vorhanden sein, ja, damit überhaupt da irgendwas richtig funktionieren, ablaufen
kann. Gibt es da gezielt? Also Sie hatten eben schon gesagt, Vitamin B6, Vitamin B12, Aminosäuren. Mhm. Gibt es da noch andere?
Ja, Magnesium, Zink ist da auch sehr wichtig, weil alles greift ja ineinander über. Selen ist ganz wichtig für einen Kinderwunsch. Neuerdings weiß man, dass Q10, das Vitamin oder das Coenzym Q10, eigentlich auch für Mann und Frau bei Kinderwunsch sehr, sehr hilfreich ist, weil es dann beim Mann die Spermien irgendwie agiler macht sozusagen und bei der Frau auch sich positiv auf den Zyklus auswirkt. Also da muss man einfach mal schauen, dass sozusagen die Basis gegeben ist. Und dann gerade bei Frauen, wo der Kinderwunsch dann dringend wird, das sind dann oft Frauen, die so Mitte, Ende 30 sind, im Berufsleben da sehr engagiert sind, also kurz und gut, die oft ein sehr stressiges Leben führen. Und dann muss man da auch ansetzen, weil Stress ist auch ganz schlecht für die normale Produktion von Progesteron, von allen Hormonen. Und das blockiert es geradezu, ja, auf vielerlei Wege. Und da muss dann auch natürlich angesetzt werden, dass die Stressachse sozusagen...
Die Stresshormonachse dann auch. Die
Stresshormonachse wieder. Dann... wieder ins Lot gebracht wird.
Genau darauf will ich jetzt eigentlich auch mit Ihnen drauf schauen. Haben Sie das Gefühl oder erstmal Erfahrung gemacht, auch bei Ihnen in der Praxis? Klar, Sie haben den Schwerpunkt natürlich auch in diesem Bereich. Aber dass hormonelle Störungen zunehmen und welche Rolle spielen, also Sie haben jetzt Stress beispielsweise mit angesprochen, aber welche anderen Dinge nehmen Einfluss auf eine normale Hormonproduktion? Und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Bereiche, auf die wir schauen können.
Ja, also Stress ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der lange Zeit völlig unterschätzt wurde. Ne? Mhm. Stress bringt so viel im Körper in Unordnung auf verschiedenste Art, in verschiedensten Bereichen, dass man da wirklich ein ganz großes Augenmerk darauf haben muss. Und das ist ja auch so ein Phänomen unserer Zeit. Mhm. Alles muss schnell gehen, schneller, höher, weiter. Und auch die berufstätige Frau versucht natürlich auch viele Bereiche miteinander unter einen Hut zu bringen. Und dann kommt vielleicht noch der Stress durch die nicht eintretende Schwangerschaft dazu. Da muss man also ganz genau da drauf schauen. Und was auch noch ein Problem ist, was sich sicherlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert hat, ist die hormonelle Schieflage durch unsere Ernährung und durch unsere Nahrungs- und Lebensmittel.
Ja. Inwiefern?
Zum Beispiel Östrogene. Mit unserer Nahrung nehmen wir ungewollt oft Östrogene auf, die dann in der Nahrungskette sind. Also ich denke da in erster Linie natürlich an tierische Produkte. Fleisch aus der konventionellen Tierhaltung enthält oft sehr viel oder Rückstände von Östrogen, was natürlich für beide Geschlechter so unkontrolliert, wie es da zu sich genommen wird, ganz schlecht ist. Beim Mann ist ein Östrogenüberschuss insofern nicht gut, weil er sozusagen verweiblicht. Also auch die Zeugungsfähigkeit und die Fruchtbarkeit des Mannes wird gestört durch zu viel Östrogen, die er dann einfach mit der Nahrung unwissend aufnimmt. Bei der Frau ist es ähnlich. Eine Östrogendominanz ist auch nicht gut. Progesteron und Östrogen müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, dass das alles funktioniert. Das waren jetzt die Lebensmittel. Ja. Wir haben aber auch noch viele sogenannte Xenoöstrogene. Also es sind östrogenähnlich wirkende Stoffe. Die sind zum Beispiel in ganz vielen Kosmetika drin. Mhm. Die werden dann durch ständige Eincremen, durch die ständige Pflege, das mag man ja gern, einfach mit aufgenommen. Die stören dann die Schilddrüse, die stören aber auch vielleicht irgendwelche weiblichen Hormone. Also kurz und gut, wir erhalten zu viele Östrogene aus Umwelt und Nahrung und das kann durchaus das ganze Gefüge stören.
Wäre das also quasi auch eine in dem, neben dem Thema Mikronährstoffmangel ausgleichen, damit die Hormone normal gebildet werden können, das Thema Ernährung, wo Sie auch drauf schauen würden und quasi, also jetzt ohne es vorwegzugreifen oder Ihnen das zu unterstellen, aber heißt es grundsätzlich gar kein Fleisch zu essen oder?
Nee, das grundsätzlich nicht, aber ich sage jetzt mal hochwertiges Fleisch, Bioqualität und nicht so oft. Also dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, aber nicht eben aus konventioneller Tierhaltung, ich sage jetzt mal so, muss auch nicht schlecht sein, nicht im Übermaß und nicht sozusagen das Billigste, weil ja, es ist da einfach ein Qualitätsunterschied. Also dass man da ganz bewusst vielleicht auch auf hochwertige Produkte zurückgreift und auch entsprechend nicht so viel davon isst, sondern auch ein bisschen mehr Augenmerk auf Obst, Gemüse, pflanzliche Nahrung dann legt.
Welchen Einfluss nehmen andere, auch Toxine? Also Sie haben jetzt die Xenoöstrogene mit angesprochen, aber auch so Toxine oder Plastik, Chemikalien. Inwieweit beeinflussen die den Hormonhaushalt?
Ja, es gibt ja dann auch so die Phthalate, darauf glaube ich wollen Sie jetzt hinaus, oder die Bisphenole, die dann teilweise auch in den Trinkflaschen sind und darüber ins Wasser und dann in unseren Organismus kaufen. Oder generell die Mikrobelastung in der Umwelt, die spielt natürlich auch eine große Rolle. Und all das zusammen sind sozusagen sogenannte endokrine Disruptoren, also Störfaktoren, die das Hormonsystem ins Ungleichgewicht bringen, weil von außen so viel negativer Input kommt, um es mal so zu sagen.
Okay. Ja. Und das wäre quasi, Sie sagten eben schon eingangs über die Anamnese, auch etwas, was Sie versuchen würden, im Vorfeld herauszufinden. Ja. Dann haben wir den diagnostischen Part, wo Sie eben auf Hormone oder eben auch Mikronährstoffe mit drauf schauen. Und dann lassen Sie uns jetzt mal einen Blick wenden Richtung der Hormonbalance. Also wenn sich Auffälligkeiten zeigen, Verschiebungen, die können ja jetzt vielfältiger Natur sein, ob im Rahmen der Sexualhormone, Östrogendominanz, Progesteronmangel, Veränderung der Schilddrüsenhormone, Veränderungen der Stresshormone, Cortisol, gerade wenn man so ein Cortisol-Tagesprofil hat beispielsweise, was dann so abflachend ist beispielsweise oder extrem hohe Werte aufweist. Geben Sie uns gerne mal ein paar Einblicke, welche naturheilkundlichen Möglichkeiten es zur Hormonregulation denn gibt.
Ja, also neben dieser Supplementierung von Vitaminen und Aminosäuren ist natürlich auch die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, da eine ganz gute Hilfe, eine ganz gute Möglichkeit, da so regulativ da einzugreifen. Da, um jetzt nur ein paar zu nennen, da wäre zum Beispiel der Münzpfeffer, Agnus castus. Dieses Kraut wird dann häufig zur Regulation eingesetzt, sowohl vom Menstruationszyklus. Es lindert die PMS-Symptome, also das prämenstruelle Syndrom. Also ist auch oft hilfreich in der Perimenopause. Also Münzpfeffer ist schon mal eine wichtige Frauenpflanze. Dann gibt's noch den Frauenmantel. Das ist einer der wichtigsten Frauenpflanzen, glaube ich eigentlich sogar, weil die in allen Lebensabschnitten dann wirklich sehr gut einsetzbar ist. Auch wieder bei jungen Frauen oder in fruchtbaren Jahren beim PMS, bei den Störungen, beim unerfüllten Kinderwunsch, weil es etwas progesteronartig wirkt, ja.
Der Frauenmantel selbst.
Der Frauenmantel, ja. Auch bei Wechseljahrbeschwerden. Und man kann ihn auf vielfältige Art zu sich nehmen, einfach als Urtinktur wird das von sehr guten Firmen angeboten, aber auch als Tee, als spagyrische Mischung. Und das ist also wirklich schon mal eine sehr, sehr gute Pflanze, die die Frau auch schon mal selber einfach für sich nehmen kann.
Würden Sie empfehlen, also auch ich nehme jetzt mal das Beispiel, jemand, der uns jetzt auch zuhört, mit Beschwerden der rund um, also prämenstruelles Syndrom beispielsweise, Stimmungsveränderungen, auch Schmerzen, die mit entstehen, schon in der Phase vor der Menstruation, Brustspannen. Da wäre etwas in Richtung Münzpfeffer, weil es quasi den Östrogenhaushalt beeinflusst.
Ja, und Münzpfeffer, aber auch Frauenmantel. Frauenmantel reguliert so. Es ist zwar, wirkt ein bisschen progesteronartig, aber ist jetzt nicht so, dass es das Progesteron so einfach anhebt, wie das man vielleicht aus der Schulmedizin kennt, sondern es reguliert. Wenn es zu wenig ist, wird es ein bisschen angestoßen. Wenn es zu viel ist, geht's ein bisschen in den Hintergrund. Also das kann man in der Selbsttherapie sicherlich mal einfach gut durchführen. Dann eben, weil wir das Thema Stress ja jetzt schon ausführlich angesprochen haben, da gibt's tatsächlich mit dem schönen Wort Adaptogene, also um sich gewappnen sozusagen für die Anforderungen des täglichen Lebens. Da gibt's das Ashwagandha, ist da eine sehr schöne Pflanze, gibt's in vielen Aufbereitungen. Ich bevorzuge jetzt eher tatsächlich Kapseln oder Urtinkturen, weil Tee, da muss man halt schon eine große Menge trinken und das ganz, ganz konsequent machen, damit man da eine Wirkung verspürt. Aber es gibt ja da auf dem Markt wirklich sehr, sehr viele gute Produkte, Kräuterprodukte, die man dann auch wirklich bedenkenlos zu sich nehmen kann, weil auch eine Überdosierung quasi ausgeschlossen ist. Das ist ja so scharf geregelt in Deutschland, die Höchstmenge. Da kann eigentlich nichts passieren.
Und trotzdem ist es so, wenn Sie sagen, anhand der Anamnese, die Sie durchgeführt haben, anhand der Laboruntersuchung, die Sie haben, dass Sie dann gezielt auch nochmal Frauenmantel, Mönchspfeffer beispielsweise, Ashwagandha mit einsetzen würden?
Ja, ja. Also wenn ich dann tatsächlich, wenn die Frauen, das da war jetzt mehr so, was ich so erzählt habe, für die Selbsttherapie, aber wenn die Frauen dann zu mir kommen, wir haben das A mit der Bioresonanz beziehungsweise in einem Labor wird dann ganz genau vor uns, dass da verifiziert, dann gehe ich natürlich ganz gezielt vor und suche dann ganz gezielt die passende Pflanze aus und schaue dann auch in welcher Darreichungsform, ob es der Frau jetzt besser tut, es als Urtinktur zu nehmen oder als Komplexmittel oder tatsächlich als Kapsel in homöopathischer Form. Da suche ich dann halt was aus, wo ich auch denke, dass es sozusagen für diese Frau jetzt am besten ist und die Darreichungsform auch am besten angenommen wird, muss ja auch eine gewisse Compliance da sein.
Ja.
Wenn es gibt Menschen, die möchten keine Kapseln schlucken, dann brauche ich natürlich damit nicht kommen.
Klar.
Dann weiche ich dann aus auf Urtinkturen oder in spagyrischer Form. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten. Auch da gilt, viele Wege führen nach Rom.
neben der Phytotherapie, welche anderen Möglichkeiten oder welche anderen therapeutischen Verfahren nutzen Sie aus dem naturheilkundlichen Spektrum?
Ja, also Akupunktur mache ich dann auch noch und das unterstützt also wirklich auch sehr, dass man einfach so Regulationsmechanismen damit in Kraft setzen kann. Also ich verwende eigentlich nie nur eine Möglichkeit. Das ist immer so eine Synergie von mehreren Behandlungsformen. Und das ist dann wie so ein Mosaik, was man sich dann so zusammensetzt aus verschiedenen Steinchen. Und da gehört die Akupunktur sicherlich auch dazu, weil die eben ausgleicht oder stimuliert, je nachdem, was dann gefragt ist, sehr gut verträglich ist. Die Patienten können teilweise mit Dauernadeln nach Hause gehen, haben also noch eine längere Zeit diese Wirkung. Und dann nehme ich tatsächlich eigentlich auch fast immer ein homöopathische Arznei dazu. Im besten Fall das passende Konstitutionsmittel für die Frau, also was ihr Ureigenstes ausmacht. Oder auch vielleicht ein homöopathisches Komplexmittel, die auch ja ganz speziell auf verschiedene Erkrankungen oder Störungen dann da auch ausgerichtet sind. Und da gibt es da wirklich einige sehr gute Firmen, die das dann anbieten, verschiedene. Ja, manchmal reicht das aus oder sehr oft, wenn ich dann ganz gezielt eben diese Sachen dann da verordne. Aber es ist auch manchmal, läuft auch auf bioidentische Hormone hinaus.
Okay, was ist das genau?
Ja, bioidentische Hormone, das sind also Hormone, die zwar auch sozusagen im Labor hergestellt werden, eigentlich alle aus der Jamswurzel, aber ist nicht vergleichbar, indem ich jetzt einfach Jamswurzel einsetze, weil die kann der Körper nicht richtig aufnehmen. Also die bioidentischen Hormone ist sozusagen wie eine identische Kopie der körpereigenen Hormone. Daher das Wort bioidentisch oder naturidentisch. Wohingegen zum Beispiel viele schulmedizinisch eingesetzte Hormone, das sind eigentlich eher hormonartig wirkende Medikamente. Ja. Weil die sind dann in ihrer Struktur minimal verändert. weil sie sonst auch nicht patentiert und von der Pharmaindustrie verkauft werden können. Und dadurch können sie dann natürlich sehr viel mehr Nebenwirkungen haben. Es werden höhere Dosen gebraucht. Und bei den naturidentischen haben wir alle diese Probleme nicht. Das 1:1 passt es auf den Schlüssel im Körper. Schlüssel-Schloss-Prinzip passt 1:1 da drauf. Und wir haben dann natürlich den Vorteil, dass wir da ganz niedrige Dosierungen und ganz sanft regulieren können, praktisch nebenwirkungsfrei, wenn man natürlich die richtigen ausgesucht hat. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, aber dafür machen wir ja den Speicheltest vorher. Und dann ist das eine ganz sanfte Art der Regulation, die geht auch ganz langsam und ja, sozusagen tatsächlich fast nebenwirkungsfrei oder beinahe, Nebenwirkung kann es immer geben, aber im Verhältnis zu anderen Verfahren.
Und dann hat man quasi aus naturerkundlicher Perspektive, so wie Sie es auch beschrieben haben, ein Programm, das auf unterschiedlichen Säulen aufbaut, also neben Phytotherapeutika bis hin zu bioidentischen Hormonen, Akupunktur, Homöopathie, Stress und Stressregulation und auch Ernährung. Inwieweit spielt das noch eine Rolle?
Ja, also haben wir ja schon kurz angesprochen. Ja. Ernährung ist enorm wichtig. Ja, also eben damit bestimmte Vitalstoffe auch ausreichend zugeführt werden. Das wird natürlich im besten Sinne nicht nur über Präparate gemacht, sondern auch über die Ernährung und Präparate ergänzend dazu. Stress muss jeder für sich selber irgendwie nochmal genau überdenken. Die Patienten und Patientinnen müssen tatsächlich, wenn sie so sehr in dieser Stressspirale sind, ihre Arbeits- und auch Lebenssituation neu überdenken. Das ist oft der schwerste Part bei der ganzen Therapie, weil das sind ja Zwänge, aus denen man teilweise nicht so einfach rauskommt oder auch vielleicht nicht rauskommen will, sei es jetzt beruflich. Aber es gibt immer Möglichkeiten und ist manchmal ein bisschen schmerzlich auch für die Patienten, gerade vielleicht, wenn sie sich auch beruflich da irgendwie umorientieren müssen. Aber so nach 1-2 Jahren kommt so das Feedback, das war eigentlich das Beste, was ich tun konnte, weil damit haben sich sehr viele Probleme gelöst. Ja.
Wenn wir auf diese Wechselwirkung nochmal zwischen Hormonen, Psyche, Stresslevel in beide Richtungen ja letztendlich uns das nochmal etwas genauer anschauen, würden Sie den Fokus auf die Hormonregulation lenken, sodass sich das Stresssystem daran anpassen kann und auch Entscheidungen neu getroffen werden können? Oder braucht es erst eine Umstellung für die Entscheidung und die Hormonbalancierung läuft quasi parallel?
Ja, das ist von Fall zu Fall verschieden. Wenn jetzt da jemand da vor mir sitzt, die maximale, wie soll ich sagen, unangenehme Symptome hat, was jetzt alles so auf die weibliche Dysregulation zurückzuführen ist, dann versuche ich schon mal da sozusagen die Spitze des Eisbergs zu nehmen. Man muss ja irgendwo nochmal ein bisschen bessere Lebensqualität, die Symptome müssen sich ja mal ein bisschen schon mal regulieren, aber gleichzeitig sozusagen nach einer kurzen Wegstrecke muss der nächste Part kommen, eben die Stressregulation, auch so ein bisschen Lebenswandel und solche Dinge, die müssen dann dazustoßen. Das mache ich also so ein bisschen davon abhängig, was mir so als Vordringlichstes erscheint. Wenn jetzt die Stresssituation sozusagen als Ursprung allen Übels dasteht, dann setze ich natürlich da an und schau mal, reguliert es sich so oder müssen wir doch noch vielleicht mit bioidentischen Hormonen. Übrigens kann man auch diese Stresssymptomatik mit bioidentischen Hormonen sehr gut regulieren. Also indem man beim völligen Ausgebranntsein Cortisol in einer D4, in einer homöopathischen Dosierung gibt oder das Antistresshormon DHEA gibt's auch als bioidentische Hormone. Auch da ist wieder eine ganz sanfte Regulation von diesem Part. Und ja, eben, das ist individuell verschieden, wo halt sozusagen der größte Leidensdruck besteht.
Würden Sie sagen, dass es immer wichtig ist, auf die Hormone zu schauen und wird es denn ausreichend getan? Also jetzt nehmen wir nämlich nochmal die Perspektive, die schulmedizinische Perspektive ein. Wird dem Hormonhaushalt genügend Aufmerksamkeit gewidmet?
Nein, ich glaube nicht. Und das ist auch vielleicht wirklich so der Part der Heilpraktiker, Heilpraktikerin, dass es In der Schulmedizin wird da wenig Augenmerk drauf gerichtet, beziehungsweise es wird zu schnell irgendwie eine Schublade aufgetan und da so wird dann behandelt. Viele Frauen, die durchaus geschlechtsspezifische Symptome und Beschwerden haben, haben nicht mal von ihrem Gynäkologen einen Hormontest. Damit geht's schon los. Andere bringen sogar vielleicht einen Hormontest mit, aber dann heißt es, ja, ist alles so ungefähr im Lot, davon kann es nicht sein. Oder auch ein Schilddrüsentest, das ist ganz charakteristisch. Es wird nur ein Wert gemessen, nämlich die Stimulation von der Hypophyse, den TSH-Wert. Wenn der in Ordnung ist, sagt der Hausarzt, an der Schilddrüse liegt's nicht. Aber es liegt trotzdem sehr oft an der Schilddrüse. Man muss dann aber weiterführende Diagnostik machen. Die Schilddrüsenhormone T3, T4 untersuchen, vielleicht auch die Antikörper, ob eine Hashimoto-Thyreoiditis vorliegt. Also da gibt's noch viel mehr zu diagnostizieren und viel genauer hinzuschauen, weil sonst wird es so abgetan. Und schlussendlich, wenn die Frau dann immer wieder erscheint, ist es die Psyche. Und sie kriegen Antidepressivum. Das finde ich dann sozusagen die schlimmste Variante. Sie haben eigentlich vielleicht ein Schilddrüsenproblem, vielleicht die weibliche Grundregulation der Hormone ist aus irgendeinem Grund aus dem Lot geraten, mit allen körperlichen und psychischen Veränderungen und Unannehmlichkeiten. Und dann kommen die und haben dann von ihrem Hausarzt ein Psychopharmaka, ein Antidepressivum, was der Sache ja überhaupt nicht gerecht wird. Und von ursächlich kann da auch eine Rede sein. Es ist dann oft sehr schade, weil den Frauen damit auf der einen Seite etwas Unrecht getan wird, wenn man das mal so ausdrücken will, aber auch ihnen die Möglichkeit genommen wird, es von Grund auf zu regulieren und viel besser damit zu leben.
Wie kann ich mich denn um meinen Hormonhaushalt kümmern? Also was würden Sie Menschen mitgeben, wo Sie sagen würden, da sollte jeder mal für sich selbst drauf schauen, sei es symptomatisch oder was kann ich unterstützend tun?
Ganz wichtig sehe ich inzwischen tatsächlich die Geschichte mit dem Stress an. Ja, dass man mal schaut, dass es einen Ausgleich gibt, immer wieder Freiräume geschaffen werden, immer wieder ein bisschen ausgeruht wird und ein bisschen hinterfragt wird, muss ich das jetzt alles machen? Also, dass der Körper auch entsprechende Ruhephasen hat. Mhm. Ja, Stichwort Ausgleich Sympathikus, Parasympathikus. Der Sympathikus, der sozusagen für die Energie, für den Angriff, für die Power notwendig ist, ist oft bei den Frauen oder bei Menschen, die so im Stress sind, Männer natürlich genauso, im Überschuss da, in der Überfunktion und der Erholungsnerv, der Parasympathikus, der auch für einen guten Schlaf sorgt, der für Regeneration sorgt, der ist total im Hintertreffen. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass das ein bisschen ins Lot gebracht wird, A, durch die Lebensweise, aber auch durch irgendwie pflanzliche Stoffe, durch spagyrische Mittel, auch durch homöopathische Arzneien, die da sehr gute Unterstützung liefern. Bis hin, was ich auch sehr, sehr oft sehe, Aminosäuremangel, Tryptophan, das ist der Baustein für Serotonin. Serotonin ist unser Antriebshormon, unser Rückenwindhormon. Da kann man auch mit einfach ein Ersatz von Tryptophan ist ein körpereigenes Eiweiß, kann man ganz viel gut machen, ohne dass jetzt auch für die psychische Gesundheit, ohne dass jetzt Psychopharmaka, Antidepressivum oder sonst was zum Einsatz kommen. Das geht dann teilweise über die Ernährung, aber auch vielleicht durch ein harmloses Aminosäurepräparat. Das in dem Fall wäre es das 5-HTP, das Tryptophan, was sozusagen uns den Baustein liefert für Serotonin, fürs Melatonin, fürs Ausruhen, fürs Schlafen, für Rückenwind, für Glücksgefühle. Da kann man schon ganz, ganz weit kommen.
Also insbesondere Stresssystem, Stressregulation, das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann, weil wir ja quasi auch die Wechselwirkung auch hier wieder diese Hormonachsen haben. Mhm. Stresshormone, Cortisol hemmt beispielsweise die Funktionsweise der Schilddrüsenhormone. Stresshormone sind auch sogenannte Steroidhormone, die quasi dann auch zu Östrogen, Testosteron umgebildet werden würden. Wenn da viel verbraucht wird, fehlt es vielleicht an anderer Stelle. Und die Tipps eben auch zu sagen, okay, was kann ich für die Stressregulation tun? Dann haben wir jetzt schon ein paar Punkte mit genannt. Das heißt auch wirklich Regeneration, Entspannungstechniken quasi mehr mit zu integrieren. Sollte jeder seine Hormone testen?
Nicht zwingend. Also, oder eigentlich nein, kann man dazu sagen, nur wenn irgendwie ein Bedarf ist, also wenn es irgendwelche Beschwerden gibt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Frau so ab 45, 50 mal zwingend einen Hormontest braucht. Wenn sie sich wohlfühlt, ist es okay. Umgekehrt gilt aber auch nur der Umkehrschluss, es wird auch nur behandelt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Selbst wenn ich jetzt einen Laborspeicheltest hätte, wo vielleicht die Hormone ein bisschen abweichen von dem Referenzwert. Aber die Frau sagt, eigentlich geht's mir gut damit. Dann lassen wir es so. Wir therapieren nur, wenn es notwendig ist. Es wird nicht der Laborzettel verschönt und in einen Referenzbereich gebracht. Okay. Das ist auch ganz wichtig, dass es also nicht zwingend notwendig ist. Es gibt Frauen, wenn wir jetzt bei den Wechseljahrsbeschwerden bleiben oder gerade anschauen, die kommen völlig sanft, sachte, ohne Beschwerden, ohne irgendwas durch die Wechseljahre, ohne dass da in irgendeiner Weise eingegriffen wird. Ja.
Frau Schiffmann, wir versuchen unsere Gäste immer etwas näher kennenzulernen. Deswegen bringe ich immer ein paar Fragen mit, um ein paar Informationen von Ihnen zu bekommen, über die wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben. Von daher stelle ich einfach mal meine Fragen und Sie können gerne kurz darauf antworten. Frau Schiffmann, was bedeutet für Sie Gesundheit?
Ja, Gesundheit, das ist so eine Ausgewogenheit, eine Harmonie im ganzen Körper, aber auch im Geist. Körper, Geist und Seele müssen in Harmonie sein. Das ist sozusagen das Wichtigste. Und Gesundheit bedeutet auch, dass mein Körper selber regulieren kann, dass er auf verschiedene Anforderungen reagieren kann, auch im positiven Sinne. Und eben, es ist einfach ein harmonisches Zusammenspiel, Zusammentreffen von Körper, Geist und Seele.
Fühlen Sie sich selbst harmonisch und gesund?
Nicht immer. Nicht immer. Auch ich muss dann schauen, dass ich das alles so im Einklang behalte. Also was jetzt so diese Pflanzenbehandlungen, Vitalstoffe, Aminosäuren, da bin ich ganz gut dabei. Ja. Was für mich auch immer wieder, wo ich mich auch immer wieder zurücknehmen muss, ist auch dieser Stressfaktor, dass ich sage, nein, jetzt brauche ich jetzt mal wieder eine Ruhephase. Jetzt ist eher ein Waldspaziergang angesagt. Jetzt gehe ich lieber in den Garten, das erdet mich nochmal ein bisschen. Also ich muss dann auch schon so ein bisschen auf die Stressachse schauen. Ja.
Das bringt mich schon zur nächsten Frage. Sie sind ja nicht nur in eigener Praxis tätig, sondern auch als Dozentin tätig. Ja. Wenn Sie nicht arbeiten, was machen Sie dann?
Ja, wie ich schon gerade angesprochen habe, kurz, ich gehe sehr gern, ich wohne auf dem Land, habe einen großen Garten, ich gehe sehr gern in den Garten, habe auch Gemüsebeete, Kräuter, die ich dann auch tatsächlich dann auch gleich verwenden kann. Aber auch einfach das Arbeiten im Garten ist so ein Ausgleich, der Kopf wird frei, das erdet im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mag auch sehr gerne eben Spaziergänge durch den Wald. Ich wohne, da ist auch ein kleiner Wald sehr nah. Und das ist auch so, das Wald hat so was Kraftvolles, so was Reines. Und dann komme ich so wirklich so gestärkt da raus. Und da muss ich dann auch selber immer darauf achten, dass ich das dann auch nicht vernachlässige. Ja?
Lieber Berge oder lieber Meer?
Also ich mag schon beides, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann lieber das Meer.
Wie sieht ein perfekter Sonntag bei Ihnen aus?
Ja, wie sieht ein perfekter Sonntag aus? Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also lange schlafen tue ich eigentlich nie. Das ist jetzt für mich jetzt kein irgendwie perfekter Tag, dass ich dann sehr lange schlafen kann. Ja, einfach aber gemütlich vielleicht, ein gemütliches Frühstück mit Freunden, Familie, wo man auch mal ein bisschen länger sitzen bleibt. Und dann wäre zum Beispiel ein langer Spaziergang oder eine Wanderung oder ein Spaziergang mit Freunden und den Hunden, wäre dann wirklich für mich so eine Energiequelle, ein Ausgleich, so auch zum Auftanken. Ja, und dann ruhig ausklingen lassen. Also eher so entspannt, mit viel Natur, ganz ruhig, ja.
Treiben Sie Sport?
Ja, Das mache ich.
Was machen Sie?
Also ich habe früher noch sehr viel Sport getrieben. Das mache ich, habe ich ja leider auch ein bisschen vernachlässigt. Aber was ich regelmäßig mache, ist Pilates. Und das ist eigentlich auch sehr gut für Rücken, für alle Gelenke, aber auch so generell für Entspannung und mal Kopf ein bisschen frei kriegen. Ansonsten Radfahren mache ich auch dann ganz gern und regelmäßig und forsches Spazieren gehen. Also ich schlendere nicht, ich gehe dann so richtig, flott.
Ja, vielen Dank für die Informationen. Wir haben gesprochen über Hormone, wie sie gebildet werden, wie sie reguliert werden, welche Möglichkeiten der Störung es gibt und wie man es naturheilkundlich behandeln kann, welche Möglichkeiten es auch in der Medizin gibt und letztendlich, wie wir das gemeinsam verbinden können. Frau Schiffmann, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute zu Gast waren und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal wieder vorbeikommen würden.
Ja, gerne. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Gerne komme ich wieder. Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.